Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 209. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 15. Mai, werden wir über das Spiel in Regensburg sprechen und es analysieren und machen natürlich auch den Check für das kommende Heimspiel am Samstagabend gegen Greuther Fürth. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse,
Berger
und Lars.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so.
Wir schauen zu Beginn wie immer kurz auf die restlichen Spiele des 32. Spieltages und der hätte für den HSV nicht besser laufen können, aber nach oben haben wir eh alle geschaut und kennen die Ergebnisse und vielleicht ist untergegangen, dass der erste FC Magdeburg den Klassenhalt geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch, der Punkt gegen Nürnberg reichte der Mannschaft von Christian Titz und damit hat neben dem FCK auch der zweite Aufsteiger die Klasse gehalten.
Ich habe mich gefreut, dass Arminia Bielefeld das Spiel in Lautern gewonnen hat. War ja auch wirklich auf Messerschneide, quasi mit fast letzter Aktion schießen sie das 2:1 und dann, ja, das war glaube ich eine ziemliche Erlösung für die anderen Schwarz-Weiß-Blauen und ja, ansonsten hast du es schon perfekt zusammengefasst, alle haben für uns gespielt.
Ja, das war ein Spieltag, der fast zu gut für den HSV lief, aber natürlich auch Bielefeld mit unseren Brillen gesehen und Restprogramm und unserer Kontrahenten oben im Aufstiegskampf vielleicht nicht so gut, dass Bielefeld gewonnen hat. Dadurch scheint Regensburg und Sandhausen so gut wie abgestiegen. Aber naja, für unsere Freunde aus Bielefeld ist natürlich gut. Ansonsten Platz 3 ist 95% sicher. Also es wird interessant in einer Tabellenspitze.
Ja, ihr habt im Grunde alles gesagt. Und ich habe es auch bei Twitter schon als ein Spieltag wie ein Gemälde bezeichnet. Ich habe lange überlegt und kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass es mal einen Spieltag gab, wo auf so vielen unterschiedlichen Schauplätzen alles exakt so gelaufen ist, wie der HSV es am besten gebrauchen kann und der HSV selber dann nicht zumindest derjenige ist, der sich ihn selber in die Suppe spuckt. Insofern, ja, das hat Spaß gemacht. Ich würde mich gerne dran gewöhnen.
Das würden wir uns, glaube ich, alle gern und deswegen schauen wir mal im Detail auf das Spiel des HSV in Regensburg und gehen mal fix auf die Aufstellung des HSV ein. Ohne Benes, dafür wieder mit Jatta auf seiner angestammten Position auf der rechten offensiven Seite. Eine kleine Anpassung hatte Tim Walter dann doch für uns parat. Er stellte Reis neben Meffert eher auf die Doppel-6 und Kittel auf die 10, sodass unser HSV eher im 4-2-3-1 agierte als im üblichen 4-3-3. Spannender war vor dem Spiel eigentlich die Personalentscheidung von Regensburg. Dort wurde halt einige Tage vorher Trainer Selim Begovic entlassen, um einen neuen Impuls im Abstiegskampf zu setzen. Von diesem Impuls war jedoch eigentlich nichts zu sehen. Der HSV führte zur Halbzeit mit 4:0. Und wie das zustande kam, das analysieren wir jetzt im Detail.
Ja, genau. Wir sind, wie ich finde, mit einem hohen Maß an Kontrolle und Seriosität in das Spiel gegangen. Wir haben in der vergangenen Woche zugegeben vor dem Trainerwechsel, aber ich denke mal, so eine Personalentscheidung auf der Trainerposition verschärft eher die Gefahr bzw. die Unwägbarkeit. Ja, davon gesprochen, dass Regensburg eine Mannschaft ist, die viel Balleroberung für sich hat, die auch physisch präsent in Zweikämpfen ist, eine gute Quote in den gewonnenen Duellen hat. Und das sind tatsächlich Punkte, wenn man sich auch so ein bisschen die unterliegenden Parameter anschaut, die gerade in der Anfangsviertelstunde total auf unserer Seite waren. Also wir sind mit der Seriosität ins Spiel gegangen, wie man sich das wirklich wünschen musste. Und beispielhaft dafür ist, dass wir in der Anfangsviertelstunde den besten Wert bei gewonnenen Duellen über die gesamte Spielzeit auf unserer Seite haben. Wir haben in der Zeit 71-28% der Duelle gewonnen. Auswärts bei einer Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht und gerade den Trainer gewechselt hat. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Start in so eine Partie. Und wir waren also sofort da. Und nicht nur das, wir haben nicht nur das Spiel angenommen, sondern wir haben dann auch wirklich seriös und mit klasse Kombinationen nach vorne gespielt. Das 1:0, was ja bereits in der fünften Minute fiel, fantastisch herausgespielt, eine tolle Aktion von von Reis und Jatta auf dem rechten Flügel. Jatta geht dann durch, sollte nicht das einzige Mal bleiben gegen seinen ja fast bemitleidenswerten Gegenspieler in der ersten Halbzeit. Und ja, in der Mitte schiebt Bobby Glatze ganz überlegt ein 1:0, fünfte Minute. Wir haben sogar zwei Minuten später, glaube ich, war siebte, achte Minute, die Riesenchance, wieder Bobby Glatze direkt auf 2:0 zu stellen. Und ja, ich finde, erst recht nach unserer Führung und mit jeder Zeigerumdrehung, die von der Uhr ging, haben wir das gemacht, dass für jeden Zuseher am Fernseher ersichtlich war, welche Mannschaft den Anspruch hat, um den Aufstieg zu spielen und welche eine der, Verzeihung, schwächsten Mannschaften in der Liga ist. Das war deutlich zu sehen. Eine dominante Anfangsphase, tolle Angriffe, gerade über die Seite mit Bakary Jatta. Und wir waren toll im Spiel.
Bakary Jatta war wirklich sehr stark in dieser, gerade in dieser Anfangsphase. Das Lustige ist, oder Lustige, das quasi Bemitleidenswerte, was du schon gesagt hast, dass mein Namensvetter Lasse Günther, sein Gegenspieler, musste ja nach 21 Minuten ausgewechselt werden. Also dem hat er echt wirklich einen Knoten in die Beine gelaufen. Ich glaube, der musste wegen einer Verletzung raus. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber ja, weil ihr zeigt schon, die Leute sehen es nicht im Podcast, aber ihr zeigt schon die Finger. Verletzung, ja, also wie gesagt, der Knoten in den Beinen. Also der hat gar kein Land gesehen gegen Bakker. Und ja, dieses Eventspiel, was ich manchmal so befürchte, hat der HSV gar nicht aufkommen lassen. Man hat den Gegner gar nicht ins Spiel kommen lassen, hat ihn direkt seinen Walterball aufgedrückt tatsächlich. Und der Gegner ist gar nicht zum Atmen gekommen. Und so hat man den Spieler direkt den Garaus gemacht und gesagt, hier sind der HSV, wir wollen jetzt nochmal die Chance beim Schopf greifen und aufsteigen. Oder beziehungsweise alles machen, was in unserem Menschen möglichen steht. Und dementsprechend hat der HSV auch angefangen. Man muss auch sagen, dass mir auch der Elfmeter gut gefallen hat. Und ich habe nicht verstanden, warum im Fernsehen von mehreren Leuten, selbst bei HSV-TV und bei Sky, wurde gesagt, dass das im ersten Blick, dass das kein Elfmeter war. Habe ich anders gesehen. Ich meine, der Gegner hält ihn fest und er berührt ihn ganz klar unten am Fuß oder am Bein. Und das ist für mich eigentlich mehr Elfmeter als kein Elfmeter. Deshalb hat mich das nicht verstanden, warum da mehrere unabhängige Quellen voneinander gesagt haben, dass man den jetzt nicht geben muss. Also für mich mehr Elfmeter als nicht. Und den hat dann Sonny Kittel auch schön sicher verwandelt. Kein Pavlenka, kein Heckmeck, nicht halb hoch oder flach irgendwo in die Mitte, sondern einfach schön relativ hoch links rein und so schießt man einen Elfmeter. Gerade in dieser Saisonphase. Und ja, dann wird diese zweite Viertelstunde auch noch durch das schöne Tor von Miro Mohim gekrönt, sei ihm zu gönnen. Ich kritisiere ihn ja auch oft genug. Deshalb muss ich ihn auch für das Tor jetzt loben. Das war ein sehr schönes Tor. Hat da wirklich schön reingeschweißt, das Ding.
Ich glaube, die Diskussion um den Elfmeter entstand dadurch, dass der Kommentator bei Sky einfach nicht gesehen hat, dass der Verteidiger Glatzel aufs Sprunggelenk steigt.
Genau,
und er dadurch zu Fall kommt. Mhm. Und das hat er so lange wiederholt, bis er, glaube ich, erst mit Einblendung der Wiederholung durch den VAR gesehen hat, dass Glatzel am Fuß getroffen wird. Das ist unstrittig. Und ja, Kittel schickt den Torhüter in die andere Ecke. Dann sieht es schön aus. Und ich fand insgesamt, auch bis zum Ende der ersten Halbzeit hat man die Spiellaune des HSV gemerkt. Und auch nach dem 0:3 zeigte der HSV weiterhin die gesamte taktische Bandbreite. Kontrolliertes Pressing, gute defensive Positionierung. Ich ignoriere einfach mal diesen Distanzschuss von Makridis aus 25 Metern. Weil, ja, der hat einfach abgedrückt. War ein schönes Ding. Heuer Fernandes kann den wunderbar über die Latte lenken. Aber das würde ich gar nicht negativ auf das Abwehrverhalten des HSV irgendwie ummünzen, weil so ein Ding, ja, der zieht einfach ab, weil viel weiter wäre nicht gekommen. Und der HSV hat immer weiter versucht, variabel die für mich unerklärlich passiven Regensburger zu bespielen. Was mir sehr gut gefallen hat, der HSV wechselte geschickt zwischen dem ruhigen Spielaufbau und der Überladung im Zentrum über Kittel zu langen Bällen aus der Abwehr heraus auf den überragenden Jatta, der, ihr habt es eben angesprochen, der hat auf der rechten Seite seinen ersten Gegenspieler zum Duschen geschickt und sich auch den Nachfolger zurechtgelegt. Und in der 40. Minute hätte Glatzel nochmal treffen können, nachdem Jatta wieder durchgebrochen ist. Und kurz vor der Pause, also Wahnsinn, wieder geht Jatta durch, wieder kriegt Regensburg es nicht verteidigt, weil Jatta hinter die Abwehr kommt. Dann setzt er den ersten auf den Boden, den zweiten tunnelt er, schiebt den Ball in die Mitte und ja gut, sowas lässt sich ein Sonny Kittel einfach, den lässt er nicht liegen. Das ist wunderbar. Und wenn du mit einem 0:4 in die Halbzeit gehst, dann ist das, wenn man die erste Halbzeit im Gänze betrachtet, auch hoch verdient. Das hätte auch deutlich höher ausgehen können. Man will aber auch nicht übertreiben. Das war absolut leistungsgerecht, dieses Ergebnis, und total angemessen, was die gesamte erste Halbzeit anging.
Ich glaube, viel ist da nicht hinzuzufügen. Ich finde, man das, was man normalerweise befürchtet bei so einem Spiel, ist halt, dass der HSV nicht aus den Startlöchern kommt. Und nach 4 Minuten steht er schon 1-0. Und gefühlt ist mir auch schon da der Wille von Regensburg gebrochen. Denn es kam ja nichts. Heuer Fernandes musste in der ersten Halbzeit 2-mal angreifen oder eingreifen. Und das eine war halt dieser Verzweiflungsschuss von Regensburg, weil da kam nichts. Da zieht er von einer außerhalb des Strafraums ab, und entweder macht er den, dann ist es Tor des Jahres, aber sonst den lenkt Heuer Fernandes über die Latte, und das war's auch mit der Gefahr von Regensburg. Also statistisch gesehen 0,14 XG, das ist, was die auf die Reihe bekommen, also eine halbe Großchance. Für mich ist das nicht viel, auch zu wenig. Insgesamt für uns diese konzentrierte Leistung, dieses, was wir ja so oft nachgefragt haben. Jetzt sind wir 1-0 vorne, dann machen wir noch das 2-0, wir machen das 3-0, wir machen das 4-0. Das Spiel ist ab zur Halbzeitpause gelaufen. Da kommt nichts mehr. Natürlich muss man dann auch darüber sprechen, dass wir mit dieser hohen Zweikampfquote in der Anfangsphase angekommen sind. Wir sind dann beziehungsweise in der Phase mit 95% Passquote ausgekommen. Darunter auch diese langen Bälle auf Jatta, dieses kontrollierte Aufbauen, das waren ja Situationen dabei. Ich meine, das ist der Angriff in der 40. Minute, den wir angesprochen haben, dass du siehst, wir bauen ganz, ganz ruhig auf, spielen dann plötzlich, wo die Lücke entstanden ist, spielen dann auf Jatta, Jatta geht ins 1 gegen 1, es 1 gegen 1 gelingt ihm und es wird gefährlich. Ich glaube, da hatten wir mehrere Chancen, auch Dompe hatte einen Abschluss. Das konnten wir gestern. Und wir konnten auch dieses ein bisschen mehr direkt spielen. Es war einfach sehr gut. Und ein Sonny Kittel, der das Spielaufbau für uns orchestriert hat, hat mir sehr gut gefallen. Also die erste Halbzeit, da kann man nicht viel kritisieren.
Ich wusste schon vorm Spiel, dass ich die erste Halbzeit im Auto, auf der Autobahn am Radio verfolgen würde. Saß mit meiner Frau im Auto. Und recht zu Beginn, nach dem 1-0, fragte sie mich dann eben im Hinblick auf den Podcast, ob ich mir jetzt das ganze Spiel Re-Live angucke oder situativ. Und auf die Frage habe ich geantwortet, wie gesagt, stand 1-0. Naja, will ich mal gucken, wenn wir dann beispielsweise zur Halbzeit mit 4 Toren führen, macht das ja richtig Spaß, dann gucke ich es mir sicherlich noch mal in Gänze an. So kam es dann auch. Und so ein Tag war das dann halt auch einfach. Das war eine erste Halbzeit, die auch im Re-Live, also im Wissen des Ergebnisses, noch mal geschaut, für mich wirklich keine Wünsche offen gelassen hat. Weil wir die Schwächen von Regensburg schonungslos aufgedeckt und bespielt haben, aber ohne damit eindimensional zu werden. Ihr habt es gesagt, sondern wir haben im Grunde die volle Bandbreite unserer Stärken so auf den Platz gebracht, dass selbst wenn Regensburg versucht hat, ihre linke Defensivseite doppelt zu besetzen, dann ist der HSV woanders durchgebrochen. Dann war es eben plötzlich das Spiel über Dompe, dann wurde das Zentrum überlagert und Regensburg stand vor einem ähnlichen Dilemma, nämlich im Zentrum in Unterzahl zu sein. Es war eine ganz, ganz starke Leistung des HSV in der ersten Halbzeit, und ja, ich war wunschlos glücklich zur Pause.
Da kann ich mich Lars nur anschließen. Ich habe da auch keine weiteren Details, um ihnen zuzufügen.
Ja, ich denke auch, man kann das zusammenfassen mit einer perfekten ersten Halbzeit. Und wir haben einfach den Klassenunterschied gesehen, den man sich auch irgendwie erhofft hat und vielleicht auch ein Stück weit den Anspruch hatte. Beide Mannschaften haben ihren Tabellenplatz angemessen gespielt. Und dann schreibt so ein Spiel natürlich auch diese netten kleinen Geschichten, nämlich dass Miro Muheim sein Tor macht, nachdem er viel kritisiert wurde und viele Fehler hatte und sicherlich auch zu Recht Kritik einstecken musste, der dann aber beim Torjubel zu seinem Trainer läuft, der ihn den Rücken gestärkt hat. Das ist dann einfach auch eine schöne Geschichte. Dann gehst du mit dem 4-0 in die Halbzeit, brauchst nicht zu wechseln. Und natürlich war der Wunsch da, dass das Spiel genauso weiterläuft. Und ja, die zweite Halbzeit, man könnte vielleicht sagen, es war ein etwas zäheres Auslaufen. Es fiel nochmal jeweils ein Tor auf beiden Seiten, 1-5. Die Geschichte der zweiten Halbzeit wäre damit fast erzählt. Wir gehen trotzdem nochmal in die Detailanalyse. Und für meinen Eindruck hat Joe Ennox irgendwie doch noch die richtigen Worte in der Kabine gefunden, damit Regensburg sich nicht komplett ergibt in der zweiten Halbzeit. Die haben sich nochmal aufgerafft, haben das Pressing erhöht, dann auch die Intensität in den Zweikämpfen gezeigt, die wir eigentlich erwartet haben von vornherein. Und der HSV hat sich dagegen einfach ein bisschen tiefer gestellt und war bemüht, dann eben mit langen Bällen die aufrückenden Regensburger zu überspielen und mit dem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Und es hätte ja auch fast geklappt, denn der HSV hatte die erste große Chance zum 0:5 nach Wiederanpfiff. Dann kam Regensburg ein bisschen besser ins Spiel, hatte 5 Torabschlüsse, da war auch einer drin. Der HSV verlor ein bisschen an optischer Dominanz. Allerdings, auch beim 1:4 und dem vielleicht nicht mehr so flüssigen Spiel des HSV, habe ich in der ersten Viertelstunde einfach auch nicht wirklich die Gefahr gespürt, dass der HSV das Ding jetzt noch aus der Hand gibt, auch wenn es vielleicht nicht dem Wunsch aller HSVerInnen irgendwie entsprochen hat, dass man direkt anfängt, das 5., 6., 7. und 8. zu machen, wie es auch der Sky-Kommentator irgendwie versucht hat, hervorzurufen für das Torverhältnis. Ja, ist vielleicht nicht immer so, können wir nachher nochmal in Ruhe drüber sprechen.
Ja, diese Phase von der 60. bis zur 75. Minute bin ich bei dir. Der HSV hat es halt nicht mehr ganz so krass angehen lassen, sag ich mal, hat sich ein bisschen zurückgezogen, Regensburg kommen lassen. Und wenn man da sich beschweren würde und sagt, warum schießen wir nicht 10:0 ab, ist es schon ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Das muss man zugeben. Klar, für die Tordifferenz wäre es gut gewesen, aber man muss die Beine auch mal auf dem Boden lassen, auf dem Teppich bleiben. Wenn wir uns die letzten Auswärtsspiele angeguckt haben, kann man nicht erwarten, dass wenn man die letzten Auswärtsspiele alle quasi nicht gewinnt, dass man plötzlich den nächsten Gegner irgendwie da zweistellig aus dem Stadion schießt. Was ich aber kritisieren muss, ist, dass der HSV selbst in so einem Spiel, wo der Gegner einfach mausetot war und quasi keinerlei Torgefahr ausgestrahlt hat, dass man selbst da die Null nicht hält. Und das finde ich etwas, das darf man auch kritisieren, das muss irgendwie besser werden, dass wir selbst in so einem Spiel es nicht schaffen, zu Null zu spielen.
Ja, die Kritik finde ich nachvollziehbar und die kommt für mich noch nicht mal so daher, da sucht jetzt jemand das Haar in der Suppe, sondern das ist ein Punkt, den ich völlig berechtigt auch anbringen würde. Insofern, das teile ich. Als wir dann in die Schlussviertelstunde gegangen sind, mit einem Zwischenstand von 1:4, da hatte das Spiel eigentlich, plätscherte so ein bisschen dahin, aber trotzdem, wenn man das so im Rückblick betrachtet, noch ein, zwei echt schöne Geschichten parat, die bei einem 5:1 Auswärtserfolg des HSV im Grunde erstmal nur eine Randnotiz sind, die ich aber trotzdem gerne noch mal in den Fokus holen möchte, weil sie gerade in der Nachbetrachtung Dinge sind, über die ich mich sehr gefreut habe. Das ist zum einen Philipp Bilbia, der von Tim Walter eingewechselt wurde, mit gut 10 Minuten noch auf der Uhr. Ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich ihn da plötzlich an der Seitenlinie stehen sah und er machte sich bereit. Wir haben es in den letzten Folgen angesprochen, in Situationen, wo die Bank dünn besetzt war, hat er keine Rolle gespielt, ist er nicht zum Zuge gekommen. Auch in Spielen, Birger, du hattest das, glaube ich, in der letzten Folge, wo wir gegen Paderborn insgesamt nur 2-mal gewechselt haben, saß er 90 Minuten draußen. Und jetzt bringt Tim Walter ihn auswärts, bei einem Stand von 4:1, aber eben auch nicht in der Schlussminute, sondern durchaus so, dass er noch einen Impact auf das Spiel nehmen kann. Das hat mir gefallen. Oh ja, und dann macht er tatsächlich 2-3 Minuten nach seiner Einwechslung auch den Deckel auf das Spiel. Und das ist einer der schönsten Momente des Spiels, der Jubel unserer Mannschaft, als dann der VAR-Check durch ist und das Tor gegeben wird. Wie alle geschlossen zu Bilbia hinlaufen, er strahlt über beide Ohren und es ist eine echte Freude innerhalb der Truppe da. Und da hat gerade jemand ein Tor geschossen, der eigentlich, als von außen betrachtet, keinen großen Impact für die Leistung dieser Mannschaft hat bringen können auf dem Feld in dieser Saison. Der kommt rein, der macht sein Premierentor für den HSV und alle freuen sich mit ihm und freuen sich ehrlich mit ihm. Es war für mich ein ganz toller Moment, der mir zeigt, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Und der zweite Punkt, das sind tatsächlich die Wechsel insgesamt. Denn es war nicht nur Philipp Bilbia, der eingewechselt wurde, sondern ja, wenige Minuten vor Ende, aber immer noch vor Beginn der Nachspielzeit, haben wir noch 2 Wechsel. Und zwar bringt Tim Walter Mikkel Bransis, der dem Vernehmen nach auch einen schweren Stand hat, kaum eine Rolle spielt, der wird auch reingeworfen. Und er bringt Javi Montero, wo auch öffentlich schon der Abgesang war, der wird keine Minute mehr spielen beim HSV nach seinen unglücklichen und auch schwachen und von uns auch zu Recht kritisierten Auftritten. Damit, finde ich, zeigt Tim Walter nicht nur, dass er den Blick hat für die Gruppe insgesamt, sondern er gibt auch ein Stück weit was zurück, wenn diese Jungs sich Tag für Tag im Training reinhängen, den Konkurrenzkampf befeuern und damit dafür sorgen, dass die Mannschaft Woche für Woche hoffentlich bestmöglich eine Spannung hat und Spiele gewinnt. Das sind zwei Sachen, die mir gut gefallen haben und insbesondere das, was ich daraus sehe, nämlich, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht und zwar von der Nummer 1 bis zur Nummer 18. Das ist was, was ich aus dem Spiel zusätzlich zu einem 5:1 Auswärtserfolg mitnehme, was mich für die kommenden Wochen enorm optimistisch stimmt.
Um jetzt schnell noch auf die Wechsel dann anzusprechen. Für mich war es auch ein gutes Zeichen, dass jetzt zum Beispiel ein Montero reingekommen ist. Er hätte auch, ohne irgendwas hören zu müssen, hätte Tim Walter auch zum Beri bringen können. Junger Spieler, HSV, Nachwuchs und so weiter. Alle hätten das auch gefeiert. Er tut es aber ganz bewusst, da bringt er Montero rein. Ist natürlich auch billiger Hintergrund. Wir sind 4-5-2-1 vorne. Das kann nicht mehr schief gehen. Aber trotzdem, er bringt die Spieler, von denen ich überzeugt bin, die im Training die beste Leistung gezeigt haben. Und das war dann diese vergangene Woche nicht Elijah Kran, nicht Ogechike Heil oder auch nicht Wallon Zumberi. Das waren dann halt Bilbia, Bronsis und Montero. Das ist, für mich zeigt das auch, dass selbst bei so einem Spiel, wo es einfach wäre, Jugendspieler reinzubringen, um zu sagen, wir gehen den jugendlichen Weg, zählt das Leistungsprinzip immer noch. Und ich finde eigentlich, das ist gut. Dadurch hält er auch Spieler, die auch in der Kritik stand, die auch gefordert wurden. Einige hatten ja nach Bronsis gefragt. Und auch ein Montero bekommt wieder einen Zuspruch, obwohl er eigentlich von Fans und Medien auch so mehr oder weniger unten durch war. Und ich glaube, das kann im Falle einer Verletzung, im Falle von einer Relegation, kann es noch wichtig werden, dass diese Spieler auch bei Laune gehalten werden. Das ist aus meiner Sicht billiger Hintergrund, ja, aber immer noch klug gemacht von Tim Walter. Insgesamt die zweite Hälfte, ich habe es leider nicht geschafft, das Spiel Real Life zu gucken, aber gefühlt hatte ich so, dass der HSV dann das Gaspedal losgelassen hat. Das Spiel Lars hat das ihm angesprochen, hingeplätschert, hat sich vor sich hingeplätschert. Die Zeit ist von der Uhr gelaufen, selbst beim Stand von 4:1. Ich glaube, Regensburg konnte nicht. Das ist so meine Annahme. Und der HSV hat sich hinten reingestellt, mehr oder weniger. Immer noch mit mehr Ballbesitz, immer noch Kontrolle bewahrt im Spiel. Auch ab und zu die Akzente gesetzt und ganz ruhig das runtergespielt. Natürlich nicht gut, dass wir ein Tor kassieren. Müssen wir besser verteidigen, wir müssen in so einem Spiel auch zu Null spielen können. Das ist halt schwach. Finde ich auch zu Recht, dass man das auch ansprechen muss. Aber ich finde, wenn man sieht, wie viele Situationen wir den Ball hatten in, also das, was jetzt Y-Scout als sehr lange hier Ballbesitzfrequenzen, da hatten wir 8, das sind mehr als 45 Sekunden. Also, und dann hatten wir 18, die zwischen 20 und 45 Sekunden. Wir hatten sehr viel Ball, wir hatten sehr viel Ruhe in unserem Spiel, haben das zwischen Geduld und direktem Spiel haben wir sehr gut gewechselt. Also, ich finde eigentlich, das war eine erwachsene Leistung, bis natürlich auf das Gegentor.
Ich finde es gut, dass das Gegentor als Kritikpunkt von euch schon angesprochen wurde. Erspart mir da jetzt noch weiter drauf einzugehen. Ich teile das vollkommen. Genauso, dass Lars schon die beiden weiteren positiven Aspekte, vielleicht nicht ganz sportlicher Natur, mit sportlicher Relevanz für dieses Spiel schon reingebracht hat. Und viel mehr, glaube ich, muss man zu diesem Spiel auch nicht sagen. Lass uns noch einmal kurz aber über diese zweite Halbzeit sprechen oder besser gesagt über die Stimmung rund um diese zweite Halbzeit. Ich habe einige Stimmen gehört und Meinungen gelesen, die sehr kritisch mit der zweiten Halbzeit umgegangen sind. Sinngemäß gab es da sowas wie, zum Glück führen wir 4:0 zur Halbzeit, dann hätten wir das Spiel verloren. Und da frage ich mich, wo kommt so ein Ansatz her und teilt ihr den überhaupt? Oder ist es nicht eher so, dass aufgrund der 4:0 Führung die zweite Halbzeit genau so verwaltet, dahingeplätschert, verläuft? Ist da vielleicht der Anspruch, Lasse hat es eben angesprochen, dass man mal irgendwie auch den Ball flach halten soll. Der Anspruch kann doch nicht sein, nur weil wir 4:0 in die Halbzeit gehen, dass wir mit 8:0 aus dem Spiel rausgehen. Zu 0 ja, aber dass es doch nicht eine Kopie der ersten Halbzeit gibt.
Also das Spiel, wenn man 4:0 zur Pause geht, hat das Spiel auch irgendwie eine Dynamik. Dann weiß der Gegner, das Spiel ist gelaufen zu 95%. Du selber weißt als Spieler, so, das Spiel ist zu 95% für uns gelaufen. Jetzt gilt es nur darum, die letzten 45 Minuten zu überstehen. Natürlich vielleicht das eine Tor noch drauflegen oder nicht. Und dadurch ist das Spiel auch so hin und her geplätschert. Dann wäre Regensburg aus der Kabine gekommen und hätte in der 46. das 4-1 gemacht. Dann hätten die vielleicht noch einen Funken Glauben gehabt. Das 4-1 kommt in der 50. oder 55. Minute. Und es ist ja nicht so, dass Regensburg einfach in Chancen badet. Die haben ja nicht wirklich Chancen. Der HSV hat genauso viele Chancen. Also Regensburg kann eigentlich auch nicht einfach alles investieren, dann plötzlich kommt ein Konter und der HSV ist wieder gefährlich. Für mich ist das 4-0 auch und die in Anführungszeichen schwache zweite Hälfte vom HSV ist auch ein Sinnbild, dass es zur Pause 4-0 stand. Also will man da noch ein Feuerwerk erwarten, dass wir alle auf Risiko gehen, und wenn wir dann auf Risiko gehen, dann verletzt sich vielleicht ein Bakariata und dann meckern wir alle, ja, da musst du einfach eiskalt das Spiel runterspielen. Also wenn du guckst, die Top-Mannschaften rundherum in Europa, Madrid, Bayern, Man City und so weiter, die machen auch nicht mehr so volle Kapelle. Also selbst, ich war bei Manchester City gegen Leipzig, selbst als die 5-0 vorne waren, hat man auch gemerkt, da ist ein Gang runtergegangen und die Einwechselspieler durften sich zeigen, wie jetzt hier beim HSV, wo man gesehen hat, dass Bilbia versucht hat, sich einen Punkt zu holen und hat auch das Tor gemacht. Also das Spiel nimmt da durch ein 4-0 zur Pause eine ganz eigene Dynamik an. Und das haben wir gesehen, und das ist vielleicht nicht so spannend und spektakulär wie die erste Halbzeit, aber das gehört halt zum Fußball mit dazu.
Die Saison wird noch lang, und ich finde es auch gar nicht so doof, dann zu sagen, wir sparen ein bisschen Kräfte. Klar hätten wir uns alle über 9-0 oder 10-0 gefreut, und es wäre auch, wenn der HSV wie in der ersten Halbzeit so strikt weitergespielt hätte, wäre es in meinen Augen auch ein 7-0 oder sowas drin gewesen. Aber ganz ehrlich, ob du am Ende nur 5-1 gewinnst oder 7-1, dann lieber ein bisschen Kräfte sparen, weil ansonsten mit dem HSV immer vorgeworfen, man ist nicht abgewichst genug. Von daher kein Vorwurf irgendwie. Ja, das Gegentor ist dämlich und ärgerlich, wieder nicht zu Null zu spielen, aber da irgendwie jetzt Kräfte zu sparen, wenn du 4-0 führst, kannst du, glaube ich, keinem vorwerfen.
Ja, mit einem 5-1 im Rücken lässt sich natürlich jetzt irgendwie auch leicht reden, das ist klar. Ich habe das Spiel, wie gesagt, Real Life dann mir in Gänze nochmal angeschaut und muss sagen, in der zweiten Halbzeit, die ja beim besten Willen nicht schwach war. Sie war schwächer als die erste, aber ich glaube, jede zweite Halbzeit, die wir in den letzten 3 Jahren gespielt hat, war im Zweifel schwächer als unsere erste. Gestern in Regensburg. Insofern, das ist irgendwie auch ein Muster ohne Wert. Wir waren zu jeder Zeit Herr der Lage in diesem Spiel. Auch wenn sich das Ganze anfühlte, als ob es ja plötzlich ausgeglichen oder ausgeglichener ist, stand da doch immer noch eine 3-Tore-Führung für den HSV zu Buche. Das Spiel stand ja nicht plötzlich spitz auf Knopf. Ich kann nachvollziehen, dass man anfängt zu denken, was wäre, wenn jetzt noch ein Treffer fällt und gerät dann das Kartenhaus ins Wackeln etc. pp. Man muss aber auch mal sehen, dass ja von Regensburg nach dem Anschlusstreffer auch nicht eine Sturm- und Drangphase kam. Der Ausgleich, der mit 0,8 XG, glaube ich, zu Buche steht, ist bis zur Nachspielzeit der einzige nennenswerte Ausschlag in dieser Statistik auf Seiten von Jan Regensburg. Das will sagen, das ist so ein bisschen vergleichbar, wir hatten es in der vergangenen Woche, als der SC Paderborn im Volksparkstadion optisch druckvoller war, Mitte der zweiten Halbzeit, wir aber auch konstatieren mussten, wirklich zwingende Torchancen wurden sich da gar nicht erspielt. Und das war, wenn man es wohlwollend aus Regensburger Sicht sehen will, hier ähnlich. Das Spiel war ja ausgeglichener, der Ball war mal in den Reihen und mal in den Reihen, aber es war zu keinem Zeitpunkt gefährlich. Und genauso, da bin ich hundertprozentig bei Tim Walter, der dann nach dem Spiel im On-Field-Interview bei Sky wohl auch noch gesagt hat, darauf angesprochen, dass es ja durchaus dann in so einem Spiel, ähnlich wie du das sagst, Coach, auch mal geboten ist, den Fuß vom Gas zu nehmen, situativ, aber wohl wissend, dass man ihn auch aufs Gaspedal wieder drauf tun kann. Und ich glaube, diese Option und diese Handhabe hatte der HSV, das Steuer fest in der Hand über die gesamte Spielzeit. Ich habe auch in der zweiten Halbzeit insoweit bis auf das Gegentor nicht groß was auszusetzen.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Manchmal passiert es und du kannst den Gegner dann auch richtig aus dem Stadion schießen. Das kommt halt ab und zu mal vor, aber in den meisten Fällen nimmst du wirklich den Fuß vom Gas und wechselst auch mal den einen oder anderen Spieler ein, dass er sich zeigen darf. Und wir dürfen auch nicht vergessen, 5-1 ist immer noch ein Kantersieg. Ja, das ist eine richtige Klatsche. Und da will ich auch überhaupt nicht nach dem Hahn der Suppe suchen. Das Gegentor haben wir besprochen, ist doof. Aber aus meiner Sicht, genau wie bei euch, das ist ein Spiel, das wird, muss genauso gespielt werden. Und im Grunde ist es ja egal, ob du die 5 Tore auf 90, 45 oder 10 Minuten verteilt schießt. Es ist egal und tut der Bewertung des Spiels auch keinen Abbruch. Auch Sonny Kittel hat im On-Field-Interview nach dem Spiel ins gleiche Horn geblasen wie Tim Walter und gesagt, Regensburg hat auch Herz und kann auch kicken. Und ja, die wollten sich auch für die erste Halbzeit ein bisschen rehabilitieren. Respekt für die Willensleistung in der zweiten Halbzeit. Sie wollten sich nicht abschießen lassen und Lasse hat da mir auch die Worte aus dem Mund genommen. Der HSV hat Körner gespart und das ist auch gut so. Und ich denke, das Einzige, was wir nicht aufsparen sollten, ist den Man of the Match, den wir noch auflösen müssen.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu Magat. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Viel Auswahl für den Man of the Match gibt es, glaube ich, nach diesem Spiel. Es gibt auch endlich wieder viele Punkte durch die Hörerschaft. Und ich bin sehr gespannt, ob es von eurer Seite einen Überraschungsgewinner gibt. Lasse.
Keine Überraschung. Es gab 2 Spieler oder 3 Spieler, die bei mir in der engeren Auswahl waren, die es ja tatsächlich auch in die Kickermannschaft geschafft haben. Irgendwie stürmt der HSV in den letzten Spielen ja irgendwie doch öfter jetzt mal die Tageself mit einigen Spielern. Das waren David, den ich sehr stabil fand in der Defensive. Dann Sonny Kittel, der mir auch wieder sehr gut gefallen hat. Der gefällt mir auf der 10 noch einfach besser als auf den Außen. Und dann mein Man of the Match, Bakriyata. Was der da gerade in der ersten Halbzeit wieder abgerissen hat, das ist ja absoluter Wahnsinn. Also es ist, ja, das, wie gesagt, mir fällt da nicht so ein, wie ich das beschreiben soll. Das war, er geht halt wieder durch und geht halt wieder auf die Grundlinie und zieht dann auf der Grundlinie Richtung Tor und dann wird es halt immer gefährlich. Und das ist ja auch das, was ich manchmal kritisiert habe, dass mir das, ist natürlich auch immer eine Sache, wie setzen die Gegenspieler ihn in Szene, wie passt es zum Spiel. Aber wenn er durchkommt und auf die Grundlinie kommt und dann zum Tor zieht, kann er entweder selbst abschießen oder in die Mitte. Und gerade seine flachen Pässe haben mir richtig gut gefallen, da hat er richtig nochmal eine Schippe draufgelegt, technisch auch. Und von daher definitiv Bakriyata.
Ich hatte noch einen 4. auf der Liste, neben Robert Glatzel, Jonas David und Bakriyata auch Sonny Kittel. Bei mir sind nicht Glatzel, David oder Kittel geworden. Dennoch möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, ein paar Worte zu Kittel zu sagen. Der hat in den letzten 7 Spielen 5 Tore und 2 Vorlagen. Und ich möchte ganz kurz an der Stelle eine Lanze für Sonny brechen und auch seine Aussagen aus dem Interview nach dem Spiel wiedergeben. Er hat dann einfach auf die Frage, wie es bei ihm so läuft, einfach gesagt, die ganze Saison war nicht leicht für mich. Spiegelt vielleicht auch meine ganze Karriere wieder. Ich habe immer weitergemacht und Gas gegeben, mich nicht hängen lassen. Jetzt freue ich mich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Wenn Tore oder Vorlagen dazukommen, ist es für mich persönlich umso schöner. Und da spricht eine gewisse gereifte Spielerpersönlichkeit. Und das freut mich gerade sehr. Und das war so reflektiert, das hat mir richtig gut gefallen. Entschuldigt den kleinen Abschwächer zu Sonny, mein Man of the Match ist natürlich auch Bakriyata. Und Tim Walter hat übrigens gesagt, er gibt alles für seine Mannschaft. Er begeistert uns nicht nur als Mensch, sondern auch als Fußballer und er hat sich in dieser Saison nochmal weiterentwickelt. Absolut überragend, das hat er alles abgerufen gegen Regensburg und auch vollkommen mein Man of the Match.
Also für mich waren auch 3 Spieler in der engeren Auswahl. Sonny Kittel habt ihr ja auch schon angesprochen. In der Verfassung, in der er jetzt ist, diesen Sonny Kittel, der soll beim HSV bleiben. Aber den anderen Sonny Kittel, den wir auch kennen, den brauchen wir nicht mehr. Dann für mich auch Robert Glatzel, wie er sich wieder reingehängt hat, wie er das Tor gemacht hat und wie oft er auch gefährlich war im Strafraum vom Regensburg. Er war wieder in der Box und das hat mir sehr gut gefallen. Aber für mich, ich musste in einer Situation, wo Nando, du hast das angesprochen, der lässt den Gegner stehen. Ja, den ersten lässt er stehen, den zweiten tunnelt er, ja, mehr Glück als Verstand, glaube ich, so ein bisschen so Thomas Müller-Style. Er ist vorbeigekommen, keiner weiß wie, aber es ist ihm gelungen, also für mich, und wenn man seinen direkten Gegenspieler nach 22 Minuten auswechseln lässt, dann hat man ein sehr gutes Spiel gemacht. Für mich auch Bakariata.
Ja, ich bin auch, was die Leistung von Bakariata angeht, durchaus nicht abgeneigt, die verschiedensten Superlative zu nutzen, zu wählen. Es war eine Freude, ihm zuzugucken. Er strahlt diese Leidenschaft aus, diese Spielfreude, die Lust, den Einsatzwillen von der eigenen bis zur gegnerischen Eckfahne. Das ist einfach fantastisch und er bestätigt jedes Wort, was Tim Walter in der Vergangenheit über ihn, über seine Entwicklung etc. gesagt hat. Jetzt kommt das Aber. Für einen Man of the Match hat es bei mir nicht gereicht. Und zwar aus einer ganz persönlichen Bauchentscheidung heraus. Ich habe mich beim Man of the Match für einen anderen Spieler entschieden, der auch mit dem Blick auf die Statistiken nicht zu den Spielern gezählt hat, die überragende Werte haben. Mein Man of the Match ist Miro Muheim. Er hat das Tor gemacht. Er hat, finde ich, eine solide, gute Leistung gebracht, wo ich nichts dran auszusetzen habe. Wir brauchen Miro Muheim in den nächsten Spielen. Genauso wichtig, wie wir den einen oder anderen Spieler brauchen. Und zwar brauchen wir den besten Miro Muheim, den es gibt. Und ich glaube, dieses Spiel kann unglaublich wichtig sein. Selbstzweifel, so es sie gab, beiseite zu schieben. Er hat diesen Torjubel zur Trainerbank, die ganze Mannschaft war da, damit auch noch mal ein Zeichen nach außen gesetzt, sowohl als Teil der Mannschaft, aber auch für sich selbst. Und ich glaube, dass das etwas ist, was für den HSV noch unglaublich wichtig sein kann, dass das so gelaufen ist für ihn. Deswegen mein Man of the Match, weniger faktenbasiert, eher emotional, Miro Muheim.
Es ist auf jeden Fall schön, dass alle von uns genannten Spieler von unserer Hörerschaft in die Top 4 gewählt wurden. Und es gibt eine kleine Überraschung an der Spitze. Also Miro Muheim hat Platz 4 erreicht, das habe ich mir eben nochmal extra notiert und nachgeschlagen. Platz 3, David und Glatzel, punktgleich. Und dann trennen Platz 1 und 2 genau einen Punkt. Jatta ist Zweiter und Sonny Kittel wurde von unserer Hörerschaft mit einem Punkt, mit dem denkbar knappsten Vorsprung, zum Man of the Match gewählt. Herzlichen Glückwunsch also an Sonny Kittel, MOTM 32. Und dann gehen wir ins letzte reguläre Heimspiel der Zweitligasaison 2022-23. Zu Gast ist der Absteiger aus der ersten Liga, Greuther Fürth. Die Saison verlief für die Kleeblätter sicher nicht wie geplant, sodass es auch personell im Winter ein paar kleine Anpassungen gab.
Auf Zugangsseite haben wir einen Spieler, der vom FC Augsburg gekommen ist, Lukas Petkoff. Der offensive Mittelfeldspieler ist eher so Einwechselspieler, Reservistenrolle. Bis jetzt in 13 Spielen 487 Minuten gespielt, also keine Stammkraft geworden tatsächlich. Auf Abgangsseite haben wir Timothy Tillman, der ist zum LAFC in die Major League Soccer in die USA gegangen tatsächlich. Und einen alten Bekannten, Jeremy Duciak, der ist zu Hatayspor gewechselt in die Türkei per Laie. Wenn man jetzt guckt, wer gegen uns noch ausfällt, auf verletzten Seite haben wir Robin Kehr, der Mittelstürmer, der gegen uns nicht einsatzbereit ist, der laboriert an einem Kreuzbandriss und Damian Michalski laboriert an einem Mittelfußbruch der Innenverteidiger und fällt auch gegen uns aus. Gesperrt ist niemand. Wenn man sich den Kader jetzt in der Breite anguckt, kann man ganz klar die Key-Spieler raussehen. Das ist einmal Branimir Hrgota mit 11 Saisontoren. Dann haben wir einen sehr talentierten Spieler, der wohl auch nicht bei Fürth bleiben wird, ist ja auch ausgeliehen, ist das Ragnar Ache, sehr großes Talent von Eintracht Frankfurt. Und einen alten Bekannten, Julian Green im zentralen Mittelfeld, auch mit 6 Toren. Ja, Michalski ist, wie gesagt, fällt aus gegen uns mit seinem Mittelfußbruch. Und der hätte nämlich auch schon 4 Tore erzielt, was als Innenverteidiger auch nicht von schlechten Eltern ist. Ja, auf der Vorlagengeberseite, wenn man sich das so anguckt, sind das die gleichen Spieler, die da in den Mittelpunkt treffen. Nur 2 Spieler kommen noch dazu. Das ist Simon Asta, der Rechtsverteidiger, der in den letzten Spielen aber eher auch kein Stammspieler mehr war. Und Marco John, der Linksverteidiger, der von Hoffenheim ausgeliehen ist, ist eigentlich auch ein ganz guter Spieler, Flankengeber oder Vorlagengeber, könnte man es nennen. Und dann ein Spieler dürfen wir auch nicht vergessen, das ist unser Gideon Jung, der auch immer noch bei Fürth spielt.
Ja, der ehemalige Nachbar von mir ist noch da, aber hoffentlich hat er keinen so guten Tag gegen uns. Wir gucken mal auf die Trainerbank und da sitzt ein kleiner Crush von dir, Bürger. Zumindest sprichst du immer sehr positiv über seine Arbeit bei seiner Zeit als Trainer von Brøndby Kopenhagen. Die Rede ist von Alexander Zorniger, der am 14. Spieltag die Vierte übernahm. So, jetzt erklär mal bitte, was begeistert dich so sehr an Zorniger und was davon sehen wir bei Fürth bereits?
Also das, was mich bei Zorniger so begeistert und was ich eigentlich so sehr an ihn schätze, ist halt dieses kompromissloses, wir machen das so, dieses deutliche Durchführen von seiner Stil, seiner Art und Weise, hat ihn bei Brøndby sehr beliebt gemacht. So sehr beliebt, dass er zu seiner Entlassung eine Pressekonferenz gehalten hat, wo Medien und Fans sich verabschiedet haben von ihm und ist immer noch sehr beliebt in Brøndby. Also stellt euch mal das vor, welcher Trainer hätte das beim HSV hinbekommen, sich beim Abgang noch eine Pressekonferenz zu leisten. Das ist schon mal aussagekräftig für mich. Aber es ist halt dieses aggressive Pressing aus diesem 5-3-2, dieses kompakte, dieses den Ball den Gegner überlassen, denn dann macht der Gegner Fehler und dieses aggressive Pressing da durchzusetzen. Läuft momentan bei Fürth nicht so dolle in der Saison, aber ich finde dieses Kompromisslose mag ich sehr gerne und seine direkte Art und Weise ist halt in Dänemark sehr angeeckt und mich irgendwie angetan. Also ich bin gespannt, was auf uns zukommt, aber wir müssen gewinnen. Hohes Pressing werde ich erwarten von ihnen, aber wir müssen einfach 3 Punkte einfahren.
Ja, im Hinspiel haben wir, glaube ich, einen Teil dieser Problematik bereits erlebt und auch eine Kostprobe des Zorniger-Stils bekommen. Ebenso auch eine Kostprobe der Leistungsfähigkeit von Schiedsrichter Jöllenbeck, Lars. Das haben wir nämlich mit 1-0 verloren, das Spiel. Auswärts. Und es gab 10 gelbe Karten und auch eine rote Karte. Was haben wir noch aus dem Hinspiel, was wir uns ins Gedächtnis rufen sollten?
Ja, Fürth hat sehr, sehr intensiv gespielt. Und ich glaube, das war damals das dritte Spiel unter Zorniger. Es war dann auch der dritte 1-0-Sieg. Also das war ein Einstand mit 9 Punkten und 3-0-Toren für Alexander Zorniger. Und Fürth hat nicht nur extrem gut gegengehalten, sondern hat es einfach auch geschafft, den HSV mit der Physis, mit der Präsenz klein zu halten. Und das Gegentor fiel relativ früh im Spiel. Der Ball war kurze Zeit vorher, das Tor fiel in der 8. Minute. Ich meine aber, dass sogar ein ganz knapp Abseitstor bereits vorher für Fürth gefallen ist. Also das war schon eine Sturm- und Drang-Anfangsphase von Greuther Fürth. Und wir sind halt nach dem Rückstand dann ja hinterhergelaufen, aber so richtig gefährlich und zwingend ist es nicht geworden. Und das ist auch so ein bisschen das, was mein Fazit zu dem Spiel ist. Das war mir, und das haben wir auch in der Rückrunde leider schon öfter so hier gemeinsam konstatieren können zu anderen Spielen, das war, was die offensive Durchschlagskraft des HSV angeht, einfach nicht genug an dem Tag. Wir haben es gerade mal auf 0,6 XG geschafft über 90 Minuten. Greuther Fürth über 1,2, sodass man auch konstatieren muss und sollte, dass das ein verdienter Heimsieg war von Greuther Fürth damals, der uns sicherlich eine große Warnung sein muss. Ja, Greuther Fürth kam damals mit 2 Siegen und einer etwas breiteren Brust nach einem wirklichen Fehlstart. Aber nichtsdestotrotz, die kommen auch jetzt ohne den ganz großen Druck und können auch hier wieder ihre Idee von Anfang an umsetzen. Das klang eben, Coach, als du es gesagt hast, so ein bisschen wie der Gegenentwurf zu Tim Walter, der ja sagt, wir wollen den Ball haben, weil wenn wir den Ball haben, kann der Gegner damit keine Tore schießen. Und du sagtest, Alexander Zornigers Philosophie ist, lass den Gegner den Ball haben, denn dann macht er damit Fehler. Was ja eigentlich eine ganz spannende Konstellation ist. Ich hoffe, dass es dieses Mal natürlich mit einem besseren Ende für uns sein wird. Und zum Schiedsrichter Jöllenbeck will ich eigentlich gar nicht groß was sagen. Das war Kickernote 5, das habe ich nochmal nachgeschaut. Und insbesondere in den letzten 20 Minuten muss ihm da so ziemlich alles an Linie verloren gegangen sein. Der Platzverweis war ein grobes Foul des Fürthers gegen Xavi Amici an der Mittellinie. Und da hätte es noch hier und da gelb-rot gegeben. Also das muss Kuddelmuddel gewesen sein, weiß ich aber nicht mehr.
Lassen wir das mal außen vor, gucken wir nochmal genauer auf Fürth. Und ihr habt eben schon, du hast es gerade schon anklingen lassen, Lars. Für Fürth geht es in dieser Saison sportlich jetzt in der Endphase um nichts, in Anführungsstrichen. Rechnerisch ist es noch möglich, auf den Relegationsplatz zu fallen. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, da Rostock noch gegen Nürnberg und Braunschweig spielt. Das bedeutet eigentlich, dass mit Zorniger Fürth in der kommenden Saison einen neuen Anlauf nehmen wird, um diesen Neustart zu versuchen. Bürger hat es eben angesprochen, Zorniger gilt als Überzeugungstrainer mit einer klaren Spielidee und der diese durchzieht. Da haben wir auch eine Parallele zu Tim Walter. In 19 Spielen hat der Fürth schon ein bisschen stabilisieren können, auch defensiv. Punkteschnitt ist solide, knappe 1,5. Und da wir diesen Mythos immer wieder bedienen, und Lasse, du hast es heute ja auch schon angesprochen bei Regensburg mit dem Spiel des Jahres, weil uns das eben auch von vergangenen Gegnern durch diverse O-Töne von diesen angeboten wurde. Ich glaube nicht, dass es für Fürth das Spiel des Jahres ist, sondern eher ein ganz normaler Spieltag, den sie seriös bestreiten werden. Aber nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen, wie es vielleicht für andere das Highlight ist. Siehst du das anders, Lasse?
Nee, das sehe ich so wie du tatsächlich. Es ist eines der ersten Spiele, wo ich das tatsächlich auch so sehe, weil die Saison ist für Fürth gelaufen. Das Einzige, was die noch anspornen kann, ist dem HSV in die Suppe zu spucken und den Aufstieg zu versalzen, was im Grunde genommen aber auch dumm ist. Warum willst du den HSV in der zweiten Liga halten, damit du dir nächstes Jahr den Aufstieg schwerer machst? Also von daher ist es eigentlich gar nicht so klug, gegen den HSV zu gewinnen in diesem Spiel, um ihn in deiner Liga zu lassen. Aber ja, bin ich bei dir. Also das Einzige, womit er die Spieler kitzeln kann, ist, sag hier, wir 57.000 Leute, Volksparkstadion, ja. Den machen wir jetzt alles kaputt. Ich glaube, was anderes ist da irgendwie nicht der Ansporn, sag ich mal. Es gibt keine große Rivalität zu Fürth. Für Fürth ist es, wie gesagt, die sind irgendwo im Mittelfeld, für die in die Saison gelaufen, steigen nicht ab, haben keine Ambitionen mehr nach oben. Also, ja, es ist ein reguläres Fußballspiel. Vielleicht will er nochmal zeigen, dass seine Art von Fußball gegen den Walterball gut funktioniert. Das könnte auch ein Ansatz sein, den er fährt. Aber wie ihr es eben gesagt habt, also wenn er möchte, dass der Gegner Fehler macht, wenn er den Ball hat, dann darf der HSV halt einfach keine Fehler machen. Dann müssen wir so spielen wie in Regensburg, an die Leistung anknüpfen. Und zu Hause gelingt uns das ja meistens auch ganz gut. Von daher ist das echt so ein Spiel, wo ich echt wenig Bauchschmerzen habe tatsächlich. Ich hoffe, ich werde nicht lügen gestraft.
Also eine Sache ist mir aufgefallen, als ich mich so ein bisschen auf Fürth vorbereitet habe, ist halt, dass die eigentlich defensiv sehr gut stehen. Die stehen, haben die drittwenigsten Schüsse gegen sich zweitwenigsten Schüsse gegen sich zugelassen. Also defensiv stehen die relativ gut, lassen wenig zu, aber wir müssen das Spiel gewinnen. Aber wie du gesagt hast, Lasse, das ist dieses Kitzeln von, wir können jetzt den großen HSV, die 75.000 Leute, die hier sitzen, oder 57.000, können wir jetzt den Tag, das Wochenende, die Saison versauen, in dem wir jetzt hier zeigen, wofür wir stehen. Und ich glaube, entweder nehmen die Spieler das an und hauen sich rein, oder der HSV bekommt einen Gegner, für den es um nichts mehr geht. Aber ich befürchte das Erste.
Ich würde da auch tatsächlich eher anderer Meinung sein als du, Nando und Lasse. Spiel des Jahres ist es mit Sicherheit für Greuther Fürth nicht. Die haben Derbys gespielt gegen den Club. Die haben andere Spiele, die für sie in der Wichtigkeit, auch was die Fanszene, das ganze Vereinsumfeld angeht, höher zu hängen sind als ein Spiel mit aus rein Fürther Betrachtung wahrscheinlich allenfalls ganz marginaler sportlicher Relevanz am 33. Spieltag. Aber, und das haben wir ja nun immer und immer und immer wieder gesehen, Mannschaften, die eigentlich überhaupt keine Verbindung zum HSV haben, Torhüter, die über sich hinauswachsen und Spieler, die mit Schaum vorm Mund auf den Platz gehen, weil sie die Chance haben, vor knapp 60.000 am Samstagabend unter Flutlicht unterm Brennglas der Öffentlichkeit zu spielen, das ist etwas, was aus 95% Leistung 100% Leistung macht. Und insofern glaube ich, dass es für nahezu keinen Zweitliga-Akteur ein normales Ligaspiel ist, wenn er auswärts im ausverkauften Volkspark antritt. Aus HSV-Perspektive glaube ich, dass es normaler ist als vieles, was wir hatten. Insoweit ja, das verstehe ich den Ansatz. Aber wir müssen auch hier wieder davon ausgehen, dass wir ein galligeres, giftigeres, gierigeres Greuther Fürth bekommen, als Greuther Fürth auswärts jetzt beispielsweise bei Holstein Kiel auflaufen würde.
Schöner Punkt, schöner Kontrast, Lars. Und wenn wir über den HSV sprechen, dann sprechen wir natürlich darüber, dass der Druck weiterhin hoch ist. Der ist am Anschlag, im roten Bereich. Und der Spieltag hat eine kleine Besonderheit, denn wir haben vor einigen Folgen mal darüber gesprochen, wie denn am Ende die Mannschaften, die Top 3, wann sie wie spielen und wer es wann weiß. Und das ist jetzt am Samstagabend das erste Mal, dass der HSV vor Anpfiff weiß, wie Darmstadt und Heidenheim gespielt haben. Das kann sich, je nach Ergebnissen unserer Konkurrenz, auch auf die Stimmung im Stadion und vielleicht auch innerhalb der Mannschaft positiv auswirken und könnte eben vielleicht aus rein sportlicher Sicht, aus ja irgendwie Derby ist es nicht oder ist es kein besonderes Spiel, aber es könnte dadurch vielleicht doch noch zu einem ganz besonderen Spiel werden, Bürger.
Ja, natürlich. Spielt es uns in den Karten, können wir uns ja auf einen direkten Aufstiegsplatz spielen, wenn Heidenheim flattern lässt, wenn Darmstadt flattern lässt. Es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass Heidenheim gewonnen hat und Darmstadt gewonnen hat, heißt, dann ist es eine andere Situation für uns. Ich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ob wie Paderborn, Pauli und Düsseldorf spielen, aber es könnte aus unserer Sicht dann auch den Schultern der Spieler sagen, gut, Platz 3 ist sicher, wir können es ein bisschen lockerer angehen. Das weiß jeder Zuschauer dann auch im Stadion. Also es kann entweder das ganz, ganz heiße Finale werden, wo ein Hexenkessel für uns am Vorteil ist, also die Stimmung wie im Derby, oder es kann all dieses es ist nichts mehr nach oben oder nach unten möglich, diesen so einen Sommerurlaubskick irgendwie sowas hinbekommen, dass man so mehr oder weniger sagt, Vorbereitung auf die Relegation. Also das hat schon Auswirkungen, aber hoffen wir mal auf den Hexenkessel.
Zunächst mal muss ich mal meinem Unmut hier Luft lassen, dass es eine katastrophale Entscheidung der DFL etc. ist, den 33. Spieltag zu zerpflücken. Gilt für die Bundesliga, gilt für die zweite Bundesliga. Da geht vom Wettbewerb ganz viel verloren für die paar Taler mehr. Wir reden jetzt wieder über irgendwelche Investoren, die Milliarden in die Kassen spülen. Und hier wurde, finde ich, ein Teil der sportlichen Wettkampfes für ein paar Mark mehr verkauft. Und das ist, ich finde es katastrophal. Unabhängig davon, ob wir als HSV jetzt in einer positiven, schlechten oder was auch immer für eine Situation sind, ist einfach scheiße, das mal vorab. Wenn ich mir die Konstellation jetzt so anschaue, fällt es mir schwer, eine Konstellation zu finden, die sich auf den HSV und die Drucksituation wirklich ernsthaft negativ auswirkt. Denn eins ist klar, wenn wir noch einen direkten Aufstiegsplatz im Visier haben wollen und ihn angreifen wollen, dann müssen wir unsere beiden Spiele gewinnen. Und dann müssen wir gegen Fürth damit anfangen. Unabhängig davon, ob Darmstadt und Heidenheim gewonnen haben. Also das wir müssen erstmal gewinnen, haben wir. Wenn Darmstadt am, weiß ich gar nicht, Freitag, glaube ich, in Hannover aufsteigen sollte, glaube ich, ändert das für den HSV nicht viel, erst einmal.
Darmstadt spielt zu Hause gegen Magdeburg.
Die haben jetzt, Entschuldigung, ja, aber am Freitag.
Genau, am Freitag.
Die halbe Wahrheit war es schon. Danke, Nanu. Das, glaube ich, würde für die HSV-Wahrnehmung nicht viel ändern. Sollte aber Heidenheim, die nur einen Punkt vor uns sind, sein Spiel verlieren oder selbst nicht gewinnen und weiter wackeln und flattern und Nerven zeigen, dann wird das so einen unglaublichen Boost, glaube ich, für die Stimmung geben, weil dann können wir aus eigener Kraft, ohne dass Heidenheim was tun kann, auf den direkten Aufstiegsplatz springen, einen Spieltag vor Schluss. Und deswegen glaube ich, auf deine Frage, ob das die Ergebnisse der anderen Plätze einen großen Einfluss nehmen können, negativ nicht, knistern wird es eh. Und sollten wir die Chance haben, eine Hand an den direkten Aufstiegsplatz zu packen, wird es elektrisierend.
Da stimme ich euch zu. Deswegen habt ihr, glaube ich, alles gesagt, was die Ergebnissituation beeinflussen kann, auch am Samstagabend. Mich beschäftigt ein anderer Punkt. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den Lasse hier in den letzten Wochen öfter mal reingebracht hat. War das Spiel in Regensburg ein Ausreißer nach oben oder hat sich die Mannschaft jetzt noch einmal gefangen? Das ist, glaube ich, die Frage, die die Mannschaft am Samstagabend beantworten muss. Gegen Paderborn war es ein gutes Spiel, gegen Regensburg war es ein sehr gutes Spiel und eine Steigerung. Aber es kommt mit Fürth ein unangenehmer Gegner. Und wir haben in der Rückrunde leider immer mal wieder einen stolpernden HSV gesehen, der eventuell, je nachdem, wie die Ergebnisse laufen, also wenn Heidenheim punktet, ist der Druck da, du musst den einen Punkt Rückstand irgendwie bis zum 34. Spieltag aufrechterhalten, lässt Heidenheim federn, ist der Druck um ein Vielfaches größer, weil plötzlich liegt alles wieder in eigener Hand. Und ich weiß gerade aktuell nicht, wie stabil die Mannschaft ist. Und da bin ich ein bisschen auch geprägt von unseren Diskussionen in den letzten Wochen, auch von Lasses berechtigter Kritik, kann der HSV dieses Level, was sie in den letzten beiden Wochen wieder gezeigt haben, können sie es halten?
Ich glaube schon. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe momentan, frag mich nicht warum, aber ich sehe total positiv in die Zukunft, weil irgendwie sehe ich echt, es ist, Lars und ich haben da vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, das ist so ein bisschen so manisch-depressiv beim HSV als Fan. Himmelhoch jauchzend und total betrübt, es gibt halt nur diese beiden Zustände gefühlt immer. Aber tatsächlich ist es, ich habe irgendwie, sehe irgendwie Parallelen zu den letzten 5 Saisonspielen, wo der HSV sich wirklich die Butter nicht mehr vom Brot hat nehmen lassen. Und ich glaube, ich bin da komplett bei Lars. Wenn der HSV die Chance hat, weil Heidenheim vielleicht unentschieden spielt in Sandhausen, ich glaube, der HSV wird sich diese Chance nicht nehmen lassen. Wenn du die Chance hast, mit diesem Stadion auf den direkten Aufstiegsplatz zu springen, ist, glaube ich, eher das Auswärtsspiel in Sandhausen der Kasus Knacktus, aber nicht das Heimspiel gegen Fürth. Und ich glaube, wenn die Chance da ist, auf den direkten Aufstiegsplatz zu springen, dann wird das Stadion explodieren. Das wird so eine krasse Stimmung werden. Und wenn nicht, ja, man ist ja, eigentlich hat man den dritten Platz sowieso zu 95% sicher. Von daher ist die Fallhöhe ja auch nicht mehr so hoch, sag ich mal.
Ich muss, jetzt hast du gesagt, Nando, dass ein Ausreißer nach oben ist. Ich muss da unseren ehemaligen Podcast-Kollegen Fiete grüßen, der nach dem Hannover-Spiel getweetet hat. Alles gut und schön mit dem Sieg. Es war nur Hannover. Und dasselbe gilt aus meiner Sicht auch jetzt. 5-1. Sehr gut gewonnen, alles gut und schön, gut gespielt, ohne Gefahr für die Niederlage und so weiter. Es war halt auch nur Regensburg. Dürfen wir auch nicht vergessen, aber die Mannschaft hat natürlich jetzt die Möglichkeit, Samstag zu beweisen, dass Paderborn ein gutes Spiel war, nur das Ergebnis hat nicht gestimmt. Und dass auch jetzt Regensburg ein gutes Spiel war mit gutem Ergebnis. Das können die jetzt Samstag bestätigen, das müssen die bestätigen.
Ja, und was dazu noch kommt für mich, ist tatsächlich, dass wir so ein bisschen eine Umkehr der Heim-Auswärts-Heim-Auswärts-Situation haben. Denn was in der Rückrunde ja immer häufiger, zumindest in meiner Erinnerung, der Fall war, ist, dass wir zu Hause die Spiele gezogen haben, aber dann eben auswärts in so eine, ja, nennen wir es Ergebnis, Fußball, was auch immer, Krise reingeraten sind und es auswärts dann nicht hinbekommen haben, Heimsiege zu bestätigen. Und jetzt kommen wir aus einem Auswärtsspiel mit einem überzeugenden 5-1 Sieg gegen die, tut mir leid, Regensburg, für mich schwächste Mannschaft der Liga, vollkommen egal, und kommen jetzt aber in ein Heimspiel bei knisternder Atmosphäre, bei Druck etc. Vielleicht, was das Knistern der Atmosphäre angeht, so ein bisschen vergleichbar, erst recht, wenn Heidenheim tatsächlich nicht gewinnen sollte am Samstag, vor uns, mit dem Vorfeld des Derbys gegen St. Pauli. Da war es auch so, ein Spiel, das in beide Richtungen gehen kann. Aber dann hat eine elektrisierende Atmosphäre im Volkspark diese Mannschaft getragen und auch über Widerstände hinweggetragen. Und dieser Faustpfand des Heimspiels stimmt mich ungeheuer positiv für das Greuther Fürth-Spiel. Egal, was Greuther Fürth auf den Platz bringt, selbst bei einem frühen Rückstand wie im Hinspiel würde mir nicht sofort Angst und Bange werden wie in den letzten Jahren, oh nein, jetzt bricht alles wieder auseinander, weil die Mannschaft ja auch in der Vergangenheit, im letzten Jahr im Schlusssport, aber auch jetzt gezeigt hat, dass sie nicht pauschal eine Druckallergie hat, sondern durchaus in der Lage ist, Spiele zu drehen, sich tragen zu lassen, sich selbst hochzupuschen. Und jetzt das Heimspiel kann uns nur gerade recht kommen. Egal, gegen wen wir gewonnen haben, das zählt alles nicht mehr. Ich bin davon überzeugt, dass wir Greuther Fürth schlagen.
Dann schauen wir zum Abschluss noch auf die restlichen Partien dieses 33. Spieltages. Sandhausen und Regensburg könnten nach dem Spieltag als Absteiger feststehen. Darmstadt kann den Aufstieg mit einem Sieg klarmachen, unabhängig von den Ergebnissen des HSV und Heidenheim. Aber es gibt eben die Top 3 und da sind es sehr interessante Partien. Wie sehr wackeln Darmstadt und Heidenheim wirklich? Das ist, glaube ich, die spannende Frage, Lars.
Bis kurz vor Schluss am Sonntag, ungeachtet des Zwischenstands aus Hannover, hätte mir der Glaube gefehlt, dass Darmstadt ernsthaft, selbst bei einer Niederlage in Hannover, noch mal so ins Grübeln und ins Wackeln gerät, dass da noch eine Restwahrscheinlichkeit übrig bleibt, dass sie ihr Polster noch verspielen. Ich bin dann aber beim Live-Schauen mit unserem 5-1 tatsächlich in die Konferenz gewechselt, um einfach so ein bisschen zu gucken, Heidenheim so ein paar Eindrücke zu bekommen. Und was ich da von Darmstadt in der Schlussphase in Hannover gesehen habe, da sind noch zwei Platzverweise dazugekommen, die jetzt auch die Mannschaft sicherlich nicht stärken in der nächsten Woche, die auch wirklich übermotiviert und im Zweifel auch fast ein bisschen hilflos wirkten in der Situation. Das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, oha, da ist doch jemand nicht so kalt wie Hundeschnauze, wie man das immer gedacht hätte, und marschiert einfach so durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt im Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg, der safe ist, der im Grunde frei machen kann, was er möchte, sich das zu Hause nehmen lassen. Hätte ich mir aber vom Hannover-Spiel nicht träumen lassen und beim Heimspiel davor von Darmstadt auch nicht. Insofern, ich wage da keine Prognose, und eigentlich noch sicherer bin ich mir, dass Heidenheim sein Heimspiel gewinnt gegen Sandhausen, obgleich das für den SV Sandhausen die wirklich letzte Chance ist. Die müssen gewinnen. Bei allem, was nicht gewonnen wird aus Sandhausener Sicht, sind die abgestiegen. Und wir müssen das ja nicht so laut sagen. Wir wissen ja, dass Sandhausen keinen Punkt am letzten Spieltag holt, aber das müssen wir denen ja nicht sagen. Insofern, Sandhausen muss auch, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, das kann auch einfach schnell 3-0 für Heidenheim stehen. Und ja, die anderen Spiele, ich bin mal überflogen, steht natürlich alles unterm Schatten der Top 3. Aber wenn es optimal läuft für uns und wir womöglich von Tabellenplatz 2 grüßen am späten Samstagabend, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich mir sowas wie Nürnberg gegen Hansa Rostock, was ja auch durchaus eine Brisanz hat, am Sonntag noch anzu.
Lars hat mir eigentlich alles aus dem Mund genommen, was ich auch sagen wollte. Ich bin mir bei Darmstadt tatsächlich, das ist halt so echt schwer einzuschätzen. Auf der einen Seite hat man Darmstadt die ganze Saison beobachtet und denkt, eigentlich waren die zu stabil, um jetzt auf den letzten Metern irgendwie die letzten drei Spiele alle irgendwie nacheinander zu verlieren. Das wären sogar vier Spiele, alle zu verlieren. Ich glaube, die werden eins der nächsten beiden Spiele werden sie auf jeden Fall gewinnen und sind damit dann ja aufgestiegen. Aber wie Lars es gesagt hat, das war gegen Hannover schon echt. Man hat gemerkt, dass die einen Schiss in der Buchse hatten. Also das hat man gesehen. Man hat gesehen, dass der Aufstieg, also die Möglichkeit des Aufstiegs, die Mannschaft verunsichert hat. Ob das jetzt noch zwei Spiele durchhält und Magdeburg, die ja eigentlich frei aufspielen können, ob denen jetzt vielleicht ein Bein stellen, können wir nicht drauf hoffen, weil, wie gesagt, die müssten beide Spiele verlieren. Bei Heidenheim gegen Sandhausen, ja, muss Sandhausen muss beide Spiele gewinnen, wenn sie nicht absteigen wollen. Von daher, das ist meine einzige Chance, aber realistisch gesehen glaube ich auch, dass Heidenheim das ziehen wird. Aber vielleicht rutscht da irgendwie noch ein Ball rein und dann steht es 1-1 und das würde uns ja, wenn wir beide Spiele gewinnen, am Ende reichen tatsächlich.
Ich bewundere euren Optimismus von, dass Darmstadt und Heidenheim noch irgendwie das vermasseln, aber mir fehlt da die Fantasie zu. Ich kann nicht sehen, wie ein gesicherter 1. FC Magdeburg sich gegen Darmstadt irgendwas holen soll, weil es bei Darmstadt noch um was geht. Da wird Lieberknecht noch die letzten Prozente rauskitzeln, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und Heidenheim oder Sandhausen hat dieselbe Punkteanzahl wie Regensburg. Wenn das Niveau einigermaßen dazu stimmt, das wir ja jetzt gesehen haben gestern, da fehlt mir auch die Fantasie, dass ein Tim Kleindienst da nicht gleich drei oder vier Tore macht gegen Sandhausen. Also ich glaube, da müssen wir nachlegen und holen uns hoffentlich den einen Punkt, der uns dann den dritten Platz endgültig sichert, und dann gucken wir drauf, was geht.
Eine Sache habe ich dazu noch. Wenn Sandhausen was holt, dann war es immer gegen die guten Gegner. Das müssen wir noch im Hinterkopf behalten. Also, die haben schon öfter mal im großen Bein gestellt.
Wollte ich auch gerade einwerfen. Ja.
Ja, ja.
Nicht nur. Und ich glaube, die Konstellation lässt sich noch ein bisschen weiterspinnen. Nur ganz kurz. Also, auch Regensburg spielt in Braunschweig und können mit einem Sieg natürlich auch noch mal ein bisschen Druck machen. Bielefeld hat mit Paderborn keinen leichten Gegner. Und dann könnte am 34. Spieltag Regensburg zu Hause gegen Heidenheim noch um eine letzte Chance kämpfen. Also wenn überhaupt, glaube ich auch, dann muss Heidenheim stolpern. Bei Darmstadt glaube ich es auch nicht. Auch wenn Thorsten Lieberknecht zum ersten Mal auch im Interview eine Floskel benutzt hat, die in HSV-Kreisen sehr kritisch gesehen wird. Wir wollen nämlich bei uns bleiben. Also man hat schon gemerkt, es knabbert schon an Darmstadt, dass sie es noch nicht klar gemacht haben, weil sie es natürlich auch wollen nach dieser Saison. Auch vollkommen zu Recht, und sie hätten es auch verdient. Ich glaube, Magdeburg ist eine Mannschaft, die Fußball spielen kann. Wissen wir, die können überraschen. Aber realistisch gesehen hoffe ich eigentlich eher auf einen Ausrutscher von Heidenheim. Ansonsten haben wir Platz 3 sicher. Den werden wir auch sicher machen. Und dann schauen wir mal, was dieser leider zerstückelte 33. Spieltag so bringt. Und das werden wir aber nächste Woche entsprechend analysieren. Das war's dann von dieser Woche. Danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir hören uns dann nach dem Spiel gegen Greuther Fürth am Montagabend. Bis dahin, bleibt gesund und
nur der HSV.